Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, willkommen zu Kontext. Weitergeben, Ausrufezeichen. Das ist unser Thema heute. Der Psychologe und Autor Heiko Ernst möchte nämlich anstiften zu einem generativen Leben, zur Generativität. Generativität, was steckt in diesem Begriff und was ist unter generativem Leben zu verstehen? Dazu nun Kontext. Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Cassis.
Für Ursula und Carolina, die beiden generativsten Menschen, die ich kenne.
So lautet die Widmung in Heiko Ernsts Buch Weitergeben, Anstiftung zum generativen Leben. Was haben denn Ursula und Carolina, das andere nicht haben?
Ja, zum einen kenne ich sie sehr gut. Das eine ist meine Frau, das andere ist meine verstorbene Mutter. Und an beiden habe ich anschaulich kennengelernt, was generativ sein heißen kann. Nämlich ganz ohne, dass man diesen Begriff ständig strapaziert, haben die eine Haltung zum Leben und zu anderen Menschen vor allen Dingen gehabt. Im Falle meiner Mutter gehabt, meine Frau hat sie noch, die ich bewundere, weil sie beide sehr stark, und das ist vielleicht der Kern des Ganzen, auch des Begriffs Generativität, von sich selber absehen können. Das heißt, es geht ihnen nicht in jedem Augenblick um sich selbst und um ihr eigenes Wohlbefinden. Sie können das durchaus mal ausklammern und sich um das Wohl anderer kümmern. Und das tun sie in einer Art und Weise, die nicht aufdringlich ist und die nicht belehrend oder besserwisserisch ist. Sie machen das auf eine sehr subtile und kaum spürbare Weise und das hat mich immer sehr beeindruckt.
Großzügigkeit, Freigebigkeit, Aufmerksamkeit für andere, Selbstlosigkeit und Verantwortungsbewusstsein gehören also zur Generativität.
Welche Spuren will ich hinterlassen? Wie will ich erinnert werden? Was bleibt, wenn ich einmal weg bin? Was habe ich zu geben? Was kann ich weitergeben? Wo liegt meine Verantwortung für das Künftige?
Das sind Fragen, die generativ sind. Fast scheinen sie selbstverständlich zu sein. Weshalb braucht es denn heute so ein Buch mit dem Untertitel Anstiftung zur Generativität, habe ich den Autoren Heiko Ernst gefragt. Hat es mit unserer lieben Mühe zu tun, dem eigenen Tod, der eigenen Endlichkeit ins Gesicht zu schauen?
Das ist sehr richtig, was Sie sagen. Also die Machbarkeit des langen Lebens ist eindeutig. Also wir leben alle länger, schieben den Gedanken an den Tod sehr viel intensiver weg als frühere Generationen. Wir haben tatsächlich eine höhere Lebenserwartung im doppelten Sinne, sowohl an Jahren als auch an dem, was das Leben uns bieten soll. Wir haben gleichzeitig einen sogenannten biografischen Gestaltungsdruck, so nennen das die Soziologen. Das heißt also, wir sollen das Beste aus unserem Leben machen. Wir sollen möglichst alle Reisen gemacht haben, alle Talente ausgeschöpft haben. Wir sollen lebenslang lernen, das ist die neueste Forderung. Also wir sind so beschäftigt eigentlich mit dem Selbstentwickeln oder auch dem Genießen oder Konsumieren oder auch dem Vorsorgen für das Alter, dass wir davon absorbiert sein können. Das heißt, dass wir ganz vergessen, dass die wichtigste Aufgabe im reifen Erwachsenenalter ist, ja, in etwas größerem Ganzen sich zu engagieren und von sich, von dem eigenen Ich-Projekt etwas abzusehen und zurückzutreten.
Heiko Ernst, der Chefredakteur der Fachzeitschrift Psychologie Heute, meint, wenn er wir sagt, die heute 40 bis knapp Mitte 60-Jährigen. Es ist die Generation der Babyboomer. Es ist die Generation der Kriegsverschonten. Es ist die Generation der aufstiegsverwöhnten Selbstverwirklicher, die gelernt haben, ihr Ich als Projekt zu verstehen. Wie soll nun diese Generation plötzlich den Blick wenden und von sich selbst absehen können? Eine Generation, die Heiko Ernst selbstkritisch zwischen Jugendlichkeitswahn und Altersphobie ortet.
Das klingt tatsächlich, als ob es schwierig werden könnte. Diese Generation hat mit dem Erwachsenwerden so ihre Probleme. Sie haben vielleicht die Vorbilder der eigenen Eltern abgelehnt. Sie möchten anders alt werden, sie möchten anders erwachsen sein, sie möchten ihren Kindern zum Beispiel eher Freunde sein als Eltern oder Vorbilder. Also es hat sich etwas gewandelt im Verhältnis zwischen den Generationen und es hat sich besonders dramatisch eben für diese Generation gewandelt nach dem Krieg. Und jetzt kommt diese Generation zum ersten Mal mit der eigenen Vergänglichkeit, mit dem eigenen Verfallsdatum sozusagen in Berührung und muss überlegen, was mache ich mit dem Rest des Lebens? Dann kommt wieder ein Problem, weil es ja noch so lange gehen kann, weil wir noch viele Jahrzehnte vielleicht vor uns haben, müssen wir natürlich materiell vorsorgen, wir müssen gesundheitlich vorsorgen, daher der Gesundheitsboom, der Wellnessboom. Also man ist immer noch und immer wieder mit dem eigenen Ich, mit der eigenen Vorsorge, mit der eigenen Fürsorge für einen selbst beschäftigt. Und jetzt kommt eben der Punkt, der früher vielleicht selbstverständlicher war. Was lasse ich zurück, was gebe ich weiter jenseits des materiellen Erbes? Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, an denen man ins Nachdenken kommen kann, was ist an dieser Gesellschaft und an dieser Generation wert, erhalten zu werden, jenseits von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also gibt es noch was anderes.
Und was wäre das?
Es könnte sein, also wenn man es jetzt aufs große Ganze betrachtet und nicht individuell, es könnte sein, die Freiheit tatsächlich zu erhalten, sie als keine Selbstverständlichkeit anzusehen. Es könnte sein, im guten Sinne auch diese Selbstverwirklichung tatsächlich irgendwann abzuschließen und zu sagen, das war meine Rolle in dieser Welt und ich will diese Lebensgeschichte jetzt auf diese oder jene Weise abzuschließen. Also diese größere Bewusstheit für das eigene Leben, die zeichnet auch diese Generation aus. Diese Reflexivität, wie die Soziologen sagen, das ist durchaus eine Tugend. Also über sich nachzudenken. Das kann natürlich dann zur Nabelschau ausarten, zur permanenten Beschäftigung mit dem eigenen Selbst. Also auch neue Formen der Gemeinschaftsbildung sind ja in dieser Generation ausprobiert worden. Auch die haben ihren Wert. Das sind die eher horizontalen Gemeinschaften, also die Gruppen der Gleichaltrigen, die Freundschaftsklicken, die Zusammenschlüsse politischen und anderen Projekten. All das, glaube ich, ist ein Plus für diese Generation und es wäre jetzt die Frage, wie man das schmackhaft oder attraktiv machen kann für die nachfolgende Generation.
Die Lebensmitte, das reife Erwachsenenleben, ist eine höchst lebendige, entscheidende Lebensphase. Ihre Erforschung zeigt, wir sind nie wirklich fertig. In der Lebensmitte entwickelt sich unsere Persönlichkeit weiter und die letzten Entwicklungsschritte werden vorbereitet. Generativität ist die Aufgabe dieser Phase. Sie dient der eigenen biografischen Abrundung und hilft uns, das kommende Alter zu meistern. Vor allem aber ist das generative Erwachsenensein, der Nachmittag des Lebens, die Zeit, in der wir für die künftigen Generationen, für kulturelle Kontinuität und für unsere symbolische Unsterblichkeit sorgen. So bereiten wir uns am besten auf das Alter vor, auf den Lebensabend und, ja, auch auf die Nacht.
Weitergeben. Anstiftung zum generativen Leben. Ich bin im Gespräch mit dem Autoren dieses Buches, das, ja, etwas banal gesagt, zu einer Art des Schenkens animiert. Schenken ist immer auch Macht. Was, wenn die Weitergabe nicht erwünscht wird, wenn das Geschenk sozusagen nicht angenommen wird?
Es hängt natürlich davon auch ab, wie es verpackt ist, also wie ich dieses Geschenk präsentiere, welche Absichten dahinter stehen. Jugendliche, Kinder sind sehr wachsam und sehr misstrauisch auch, wenn sie irgendwas übergestülpt bekommen sollen. Wir kennen in der Psychologie ja diese fatale Entwicklung der sogenannten Delegation, wenn also Eltern ihre eigenen unerfüllten Wünsche implantieren sozusagen bei den Kindern und die sollen dann das erledigen, was die Eltern selber nicht erledigen konnten. Also da haben Kinder und Jugendliche jedes Recht, sich auch zu sträuben, sagen, nee, das will ich nicht und diese Werte musst du mir erstmal erklären und warum denn überhaupt und so. Also dieser Kampf zwischen den Generationen findet ohnehin ständig statt. Keine Generation akzeptiert ohne weiteres und klaglos die Werte und die Ziele und auch das kulturelle Erbe der Vorangegangenen, der Eltern.
Ist Generativität ein Weltverbesserungsprojekt?
Ja, ich weiß sehr wohl, dass Weltverbesserer ja oft auch als fast als Schimpfwort gebraucht wird, also zumindest für naive Idealisten verwendet wird, auch für Größenwahnsinnige, die also glauben, sie können die Welt retten. Aber ich denke, es ist unsere Aufgabe, und das bedeutet auch Generativität, die Welt ein bisschen besser zu machen an dem Ort, wo wir es beeinflussen können. Das muss jetzt nicht das große Projekt sein. Wir sind nicht Bill Gates oder sonst irgendjemand, der mit Milliarden um sich schmeißen kann und große Projekte anstoßen kann. Aber wir können in unserer unmittelbaren Umgebung, in der Familie, in dem Kollegenkreis, in der Nachbarschaft, können wir, indem wir uns generativ verhalten, die Welt ein bisschen verbessern. Wir können einem Kind helfen, wenn es in der Schule Probleme hat. Wir können Fremde, die bei uns leben, helfen zu integrieren. Wir können Leuten, die Schwierigkeiten haben mit unserem System, das System erklären. Wir können unendlich viele kleine Dinge auch tun, die für sich genommen gar nicht so weltverbesserisch erscheinen, die einfach zunächst nur altruistisch erscheinen oder als kollegial oder als menschenfreundlich oder als einfach nett manchmal auch. Das alles erleichtert das Leben. Das macht das Leben ein Stück leichter für andere. Und der große Anreiz, das eigentlich zu tun, zum Förderer, zum Mentoren, zum Lehrer, zum Trainer zu werden, gerade für die jüngere Generation, liegt eigentlich darin. Es gibt eine Belohnung dafür. Wir fühlen uns besser, wenn wir das tun. Wir können besser altern. Erstens werden wir von unseren eigenen Wehwehchen und Sorgen etwas abgelenkt. Wir haben auch das Gefühl, dann auch wichtig zu sein für andere Menschen. Ein Gefühl, das unendlich wichtig ist im Leben. Und langfristig können Menschen, und darüber gibt es zum Glück jetzt auch empirische Untersuchungen, Menschen, die generativ waren, die also in diesem Sinne fürsorglich waren, besser altern. Das heißt, sie unterliegen sehr viel weniger diesen alterstypischen Malaisen wie Verbitterung, wie nicht loslassen können, wie Angst vor dem Tod auch.
So gesehen ist Generativität eine Art Unsterblichkeitsstrategie. Man hinterlässt etwas, wenn man nicht mehr da ist. Was für die anderen gut sein kann, hilft einem auch selber. Wie egoistisch also, wie eigennützig darf denn das Weitergeben sein?
Sie sprechen ein schwieriges Kapitel in diesem Konzept Generativität an, nämlich wo läuft die Grenze zwischen dem Egoismus, der da drin auch enthalten ist, in diesem Altruismus. Manchmal ist ja Altruismus nichts als gut maskierter Egoismus. Schaut mal, wie groß und gut ich bin. Wir kennen die Politiker, die Denkmäler hinterlassen wollen um jeden Preis. Es gibt auch diese Eitelkeit unbedingt, also die Plakette noch am Haus zu sehen bei Lebzeiten, wo die eigenen Leistungen gewürdigt werden. Also diese Beimischung von Narzissmus, auf den Sie ja ansprechen, die sind unterschiedlich groß. Und natürlich kann dieser Narzissmus das Gute schon wieder verdecken. Also es ist dann ein egoistisches Projekt, das dann sogar darauf hinweist, dass der Betreffende eben doch nicht loslassen kann, dass er eben doch noch etwas schaffen muss, dass er sozusagen mit Gewalt sich verewigen will, mit all den Machtmitteln, die er vielleicht hat. Und natürlich ist Misstrauen angebracht, wenn die Fanfare zu laut wird und wenn der Hinweis auf die eigene Leistung zu hoch ist. Im Prinzip ist es eine Gratwanderung. Wir dürfen diese positiven Früchte der Generativität durchaus genießen. Es ist normal, auch Anerkennung dafür zu kriegen. Wir möchten uns einen guten Namen machen. Wir möchten in Erinnerung bleiben. Es gibt eine Übung bei Psychotherapeuten, bei manchen, die dann sagen, stellen Sie sich vor, Sie liegen in Ihrem Grab und was wird da oben geredet jetzt über Sie? Was möchten Sie, dass da gesagt wird? Ja, also einfach vom Ende her gedacht, man kann jetzt diese Übung für ein bisschen makaber halten, aber es ist gar nicht schlecht, der Gedanke zu überlegen, was möchte ich, dass es über mich gesagt wird nach meinem Ableben. Und das ist eigentlich dieses intrinsische Motiv in der Generativität, bei dem Weitergebenswunsch. Natürlich steckt da drin auch der intensive Wunsch zu überleben. Wenn schon nicht tatsächlich, dann doch symbolisch.
Vorbilder der Generativität sind Menschen, die sich für die Natur einsetzen, für die Qualität der Umwelt, Menschen, die sich um die Zukunft kümmern, indem sie etwas für die Kinder und deren Bildung tun, Menschen, die oft im gesellschaftlichen Schatten bleiben. Aber auch Berühmtheiten. Von Bill Gates war schon die Rede, Heiko Ernst schreibt in seinem Buch auch über Jakob von Uexküll.
Für den 63-jährigen Deutsch-Schweden Jakob von Uexküll, den Stifter des alternativen Nobelpreises, ist es ein ethischer Brutinstinkt, der uns zu generativem Handeln treiben sollte. Und so tut er mehr als viele andere. Uexküll, der bekennende Weltverbesserer, muss mit dem Etikett Öko-Cassandra leben. Er selbst sieht sich als Possibilisten. Die nächsten 5 bis 10 Jahre entscheiden, ob wir es schaffen, den globalen Temperaturanstieg auf jene 2 Grad zu begrenzen, die gerade noch beherrschbar sind. Ich glaube daran, dass die Probleme zu lösen sind. Uexküll hat 2004 einen Weltzukunftsrat, World Future Council, ins Leben gerufen, ein 50-köpfiges Gremium aus Wissenschaftlern und Experten. Der Gründer sieht darin ein Gremium von Menschen, die noch Vertrauen genießen. Der Rat sei, meint er eher unbescheiden, die Verkörperung eines Weltgewissens und eine Stimme, die die Interessen der künftigen Generationen vertritt.
Neu ist der Begriff Generativität nicht. Der 6-silbige, etwas sperrige Begriff ist eng mit dem Namen des dänisch-amerikanischen Psychoanalytikers Erik H. Erikson verbunden. Erik H. Erikson prägte den Begriff 1950, als er in seinem bahnbrechenden Buch »Kindheit und Gesellschaft« eine neue Theorie der menschlichen Entwicklung vorstellte.
Ich denke, dass er eigentlich so etwas fast Prophetisches hatte. Er hatte vorausgesehen, dass wir tatsächlich so eine Entwicklung haben, die heute als Überalterung beschrieben wird, die wir aber auch als ganz positiven Zuwachs an Lebensalter haben können. Und er war gleichzeitig unzufrieden mit dem Freudschen Modell der psychischen Entwicklung. Für Freud war nämlich das Entscheidende alles schon in der Kindheit und spätestens in der Jugend passiert. Und danach plagen wir uns den Rest des Lebens mit unseren Komplexen und Verdrängungen und Kindheitstraumata ab und sind als Erwachsene eigentlich vollauf damit beschäftigt, haben keine Erwachsenenentwicklung mehr. Von da an war das Leben eigentlich gleichförmig, man war ein fertiger Mensch und nichts ist falscher als das. Wir entwickeln uns weiter, das ist eine große Erkenntnis von Erikson, und wir haben alterstypische Aufgaben zu erledigen. Und eines baut auf dem anderen auf, und seine prophetische Leistung war eben vorauszusehen, dass wir in Zeiten kommen werden, eben jetzt zum beginnenden 21. Jahrhundert, wo wir tatsächlich mit einem sehr lange gedehnten Erwachsenenalter leben müssen und dieses Erwachsenenalter gestalten müssen. Gestalten heißt einen Sinn finden für diese Lebensphase.
Seine Wortschöpfung Generativität umschreibt Erik Erikson als zeugende und kreative Fürsorge. Wenn das Ziel der Evolution die Weiterentwicklung des Lebens und seine optimale Anpassung an veränderte Umwelten ist, dann brauchen Menschen so etwas wie einen ontogenetischen Instinkt, einen natürlichen Impuls, um diese Entwicklung voranzutreiben. Diese Höherentwicklung ist der Sinn des Lebens.
Im Wort generativ klingt das italienische Wort genitori, Eltern, an. Natürlich ist die einfachste biologische Form der Generativität, Eltern zu werden. Aber auch kinderlose Erwachsene können generativ sein. Soziale Elternschaft ist dazu ein Stichwort. Soziale Eltern sind Menschen, die Verantwortung für Kinder übernehmen, ohne mit ihnen biologisch verbunden zu sein. Bleiben wir noch etwas bei der Biologie. Sind Frauen generativer als Männer allein durch die Tatsache, dass sie es sind, die die Kinder zur Welt bringen?
Sie haben eindeutig einen Vorsprung, zumindest was die biologische Generativität betrifft. Sie sind mit dem Werden von Leben und mit dem Beschützen von Leben und dem Fördern des jungen Lebens sehr viel intensiver befasst als Männer, jedenfalls in der ersten Phase dieses neuen Lebens. Also insofern sind Frauen eigentlich bevorteilt, wenn sie so wollen, generativ zu sein. Sie haben sehr viel mehr Empfinden dafür, was es bedeutet, Leben zu erhalten, Leben zu beschützen, fürsorglich zu sein. Das heißt aber nicht, dass all diese Fähigkeiten, minus natürlich der biologischen Aufgabe, dass das Männer nicht auch können. Es gibt sogar Studien, die sagen, in der zweiten Lebenshälfte werden Männer in ihren Haltungen, in ihren Einstellungen zum Leben weicher und weiblicher. Während Frauen, wenn sie ihre biologische Aufgabe erfüllt haben oder sonst in irgendeiner Weise generativ waren, eher dann entdecken und sagen, ich kann jetzt mich auch mir selber wieder etwas stärker zuwenden. Also wenn zum Beispiel die Kinder aus dem Haus sind, ich kann Talente wieder hervorholen und entwickeln, die ich bisher einem anderen Prinzip untergeordnet habe. Also es gibt dann sozusagen den großen Wachwechsel.
Am Beispiel von Jakob von Uexküll und Bill Gates, aber auch am Beispiel sozialer Elternschaft ist deutlich geworden, dass Generativität nicht nur eine individuelle, sondern auch eine gesellschaftspolitische und kulturelle Komponente haben muss. Heiko Ernst, Autor des Buches, das zum Weitergeben anstiftet, hat, was die Politik der Generativität angeht, im Moment auch einen ganz bestimmten Amerikaner im Auge.
Ja, Politik muss ein generatives Klima schaffen, ganz allgemein gesprochen. Das heißt also, Menschen müssen ein System vorfinden, in der sie generativ sein können, in der es Sinn und Spaß macht, Kinder in die Welt zu setzen, in der die Bedeutung von Bildung klar ist und die Erhaltung von Natur zum Beispiel auch klar ist. Also Politik ist sehr eng mit dem Konzept der Generativität verknüpft. Und wir merken das immer dann, wenn ein Politiker diese Seite in uns anschlägt. Ein Politiker wie Obama, der ja jetzt durch Europa getourt ist und in Berlin zum Beispiel 200.000 Zuhörer oder mehr fasziniert hat, hat das, glaube ich, sehr gut begriffen, vielleicht sogar nur intuitiv zunächst. Er hat nämlich einerseits Change, also den Wandel, das Neue, das Bessere auf seine Fahne geschrieben. Das ist sein Schlagwort und auch dieses Wandeln können, yes, we can. Also dieses Selbstvertrauen, die Welt verbessern zu können, kommt da eigentlich zum Ausdruck. Und gleichzeitig hat er, das ist fast ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung, sehr wohl die historischen Wurzeln für diesen Wandel aufgezeigt. Also die guten Wurzeln, die wir auch bewahren möchten, nämlich diesen Widerstandsgeist in Berlin damals. Er hat diese Rosinenbomber-Geschichte nochmal sehr breit gebracht. Er hat den Bürgermeister Reuter gebracht, der also die Welt mobilisiert hat, um die Bedrohung Berlins zum Thema zu machen und auch Widerstandskräfte zu mobilisieren. Und er hat viele andere Freiheitsmomente, die in der Geschichte angeklungen sind, Südafrika und so weiter, zitiert, um zu zeigen, das machen wir jetzt nicht von heute auf morgen und das machen wir nicht aus uns heraus, weil wir Change wollen, um des Wandels willen, sondern weil wir uns als Teil einer guten Geschichte, einer guten Tradition verstehen.
Barack Obama als Vermittler zwischen Zukunft und Tradition, ein Mann mittleren Alters, der auch zwischen den Generationen vermittelt.
Generativität könnte die Schlüsseltugend des 21. Jahrhunderts werden. Nach außen gewendet und kollektiv, als das Bewahren von Kultur und Natur vor dem Furor der Beschleunigung und Zerstörung. Nach innen gewendet und individuell, als eine Bedingung für gelingendes Altern bei steigender Lebenserwartung und für die Versöhnung mit dem eigenen Leben.
Die Schlüsseltugend des 21. Jahrhunderts. Große Worte in einer nicht eben kinder- und familienfreundlichen Welt gelassen ausgesprochen. Was möchte denn der Autor des Buches weitergeben? Anstiftung zum generativen Leben. Was möchte Heiko Ernst selber weitergeben? Viel zählt er auf, unter anderem das.
Ja, also vielleicht ist es mein Beitrag zur Generativität, dieses Konzept ein bisschen populärer oder bekannter zu machen. Ich denke, dass sich die Sache selber, ohne dass man den Begriff jetzt ständig strapazieren muss, entwickeln wird, dass wir ein neues Verhältnis zwischen den Geschlechtern entwickeln müssen, einfach weil wir sehr lange zusammen sein werden. Man hat begriffen, dass die vertikale Verbindung zwischen den Generationen sehr wichtig geworden ist.
Was bleibt, wenn wir abgetreten sind? Auskunft gab der Psychologe Heiko Ernst. Sein Buch zum Thema ist bei Hoffmann und Campe erschienen und heißt Weitergeben – Anstiftung zum generativen Leben. Die Zitate daraus las Patrick Tschudin. Das war eine Sendung von Cornelia Kasis.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.